Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
Hallo Fabian, ich grüße dich. Fabian, du bist heute zum Podcast erschienen, zur Podcastaufnahme. Ich gehe deshalb davon aus, dass du deine 300 Bitcoin, die du mal hattest, schon vor einiger Zeit verkauft hast und die nicht mehr hältst und deswegen noch das eine oder andere tun musst, um Geld zu verdienen.
Also wenn ich noch 300 Bitcoins im Bestand hätte, ja, da weiß ich nicht, ob ich mit dir hier den Podcast noch machen würde. Aber vielleicht auch schon, ne? Ja. Weiß ich nicht. Aber tatsächlich hatte ich nie 300 Bitcoins. Aber ich war tatsächlich relativ früh dabei. Also ich weiß gar nicht, ob ich die Geschichte schon mal öffentlich erzählt habe, aber ich habe früher in meiner Volksbank gearbeitet und habe dann zur Mittagspause noch während meines dualen Studiums eine Financial Times gelesen, was man so als Volksbank-Mitarbeiter so macht. Ja. Damit war ich zwar sehr allein in der Mittagspause, aber mein Gott, ja, muss aber seine eigenen Wege gehen. Und da habe ich mich dann zum ersten Mal oder habe ich überhaupt mal erfahren, dass es Kryptowährungen gibt. Das war ab 2013 oder 2014, ich weiß gar nicht mehr so genau. Und fand das Konzept relativ interessant, habe aber nicht sofort investiert. Und dann irgendwann 2016, 2017 habe ich mir da so mal ein bisschen was eingekauft. Und ja, aber jetzt nicht so viel, dass ich jetzt ausgesorgt hätte. Ja,
auch aber du hältst Ansatz. Es noch? Immer nicht?
Ich halte es tatsächlich noch. Ich habe damals irgendwann einen Teil verkauft, meine ich. Aber das waren auch so, also ich habe jetzt da nicht irgendwie, keine Ahnung, damals schon irgendwie 10.000 Euro investiert. Das waren sehr überschaubare Beträge. Das heißt, ich habe noch ein bisschen was, aber es ist also sehr, leider sehr überschaubar, wobei der Bitcoin jetzt aktuell bei der Podcast-Aufnahme bei 66.000 Euro pro Bitcoin steht. Das ist schon ganz angenehm.
Ja, also da kannst du ja wirklich, beneide ich dich aus zwei Gründen. Einerseits, weil die Preise natürlich so stark gestiegen sind. Du gibst ja nicht zu, wie viel es ist, ja. Aber bei 66.000 Euro Kurs, da hat sich, glaube ich, bei vielen, die das nach wie vor halten, ein ganz schön hoher Gewinn eingestellt. Und das ist der erste Grund. Und der zweite ist ja, dass das Ganze ja auch steuerlich ganz interessant ist, ja, Kryptowährungen zu besitzen und da vielleicht irgendwann mal Gewinne mitzumachen. Da wollen wir nämlich heute mal genauer drüber sprechen und es zum Anlass nehmen, dass jetzt eben die Kurse so hoch sind, vielleicht nochmal zu analysieren, wie sind denn eigentlich die steuerlichen Regelungen, die so für Kryptowährungen gelten. Und um schon mal so ein bisschen anzuteasern, kann man glaube ich sagen, die sind eigentlich ganz gut, ja.
Ja, ich habe heute auch schon mal überlegt, als ich mit der Straßenbahn zum Friseur gefahren bin, da sieht man mal, die Bitcoins sind nicht in ausreichender Anzahl vorhanden. Aber ich schon natürlich auch gerne hier in Freiburg die Umwelt. Habe ich echt schon überlegt, weil es gibt ganz interessant, also wer die Seite nicht kennt, ich finde die eigentlich ganz gut, coinmarketcap.com. Können wir vielleicht auch in den Shownotes verlinken. Da ist so alles Mögliche aufgelistet. Also was gibt's für Kryptowährungen? Was haben die für eine Marktkapitalisierung? Ist ja schon Wahnsinn, ja. Also 1,3 Billionen Euro, also 1.300 Milliarden Euro gibt's gerade an Bitcoins. Das ist mehr als die jährliche Steuereinnahme von Deutschland. Das ist schon Wahnsinn, ja. Und da gibt's so einen Fear and Greed Index, ja, also so Angst und Gier Index. Und der ist schon bei 89. Das heißt, extreme Gier herrscht gerade am Kryptomarkt. Und wenn man natürlich sich die Historie mal anschaut, dann ist eigentlich immer dasselbe passiert mit den Kryptowährungen in den letzten Jahren. Es gab immer einen starken Anstieg. Ich glaube, das letzte Mal so richtig war so Anfang 2000 oder Mitte 2021. Da war er bei, ich glaube, also 53.000 Euro im Juli 2021. Und dann ist er runtergekracht, oder der Bitcoin auf 16.000 Euro. Und wenn ich mir jetzt so die Kurve anschaue, dann mache ich mal den Nostradamus und sage, vermutlich geht das Spiel nicht mehr allzu lang gut, bevor es dann wieder runterbricht. Aber natürlich können wir uns auch täuschen. Aber ich habe tatsächlich schon überlegt, ob ich mal mein ganz Mini-Bitcoin-Bestand verkaufen soll und dann vielleicht, wenn es runterkracht, wieder einsteigen soll, weil es ist auch steuerfrei möglich. Ja? Das Ding kann man schon mal verraten, aber soll man vielleicht, bevor wir jetzt auf die steuerlichen Sachen eingehen, vielleicht noch so ein bisschen allgemein was zu Bitcoin sagen?
Ja, also auf jeden Fall. Das Steuerliche ist natürlich für uns und die Zuhörer besonders spannend, aber vielleicht auch nochmal so das Thema, was ist eigentlich Bitcoin? Ich weiß nicht, da gibt es natürlich viele Fachbegriffe und allen ist es ja irgendwie klar. Ja, es ist also eine virtuelle Währung, die auf einer Blockchain basiert, also letztendlich staatsunabhängig, die Möglichkeit schafft, Werte auszutauschen, indem man eben Blöcke auf dieser Bitcoin dann besitzt, auf dieser Blockchain besitzt. Und interessant ist eben auch, dass dieses Netzwerk, wenn man das so nennen will, natürlich dezentral dann von allen Usern eben am Leben gehalten wird und die Transaktionen dann eben jeweils geprüft und freigegeben werden. Also ich versuche jetzt mal ganz bewusst die ganzen Fachbegriffe hier nicht zu verwenden. Fabian, du springst ein, wenn ich an irgendeiner Stelle da jetzt irgendwas vielleicht auch nicht ganz genau wiedergebe. Du bist ja als Bitcoin-Besitzer da vielleicht sogar noch mehr im Thema.
Hast du keine Bitcoins, Christian?
Ich habe noch nie welche. Ich hatte mal, so wie du das jetzt auch gesagt hast, dass also das ja hier eine Blase ist. Genauso habe ich das hier mit meinen Steuerberaterkollegen auch immer bewertet, ja, dass das also ja nicht mehr lange gut gehen kann. Und dann gab es ja auch irgendwann die Zinswende vor 2 Jahren. Und da dachte ich, okay, du hast hier es gibt ja hier jetzt so eine Asset-Klasse-Kryptowährung, ja, die werfen ja keine Rendite ab, keine Zinsen, keine, nicht wie Aktien, Dividenden oder so. Du hältst die und verlierst ja eigentlich jedes Jahr Geld, weil du bekommst ja nichts ausgeschüttet dafür, dass du diesen Vermögensgegenstand hältst. Und habe ich gedacht, das muss fallen, ja. Und habe tatsächlich auch mal Optionen auf fallende Bitcoin-Kurse gekauft. Ja, das habe ich ein bisschen bereut und aber das wundert mich auch total, ne? Ist ja so ein bisschen ähnlich wie beim Gold auch. Der Goldpreis ist ja auch stark gestiegen zuletzt und da könnte man ja genauso sagen, hey, Moment mal, in den USA gibt es irgendwie einen sicheren Zins bei 4% oder so. Du verlierst ja da jedes Jahr eigentlich enorm Geld mit, wenn du dich dafür entscheidest, zum Beispiel Gold oder Kryptowährung zu halten und nicht vielleicht Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen oder so. Aber nichtsdestotrotz scheint das die Leute nicht davon abzuhalten, diese Assetklassen auszuwählen. Und da wurde ich also auf dem falschen Fuß erwischt. Und interessant ist ja, dass jetzt viele auch sagen, hey, der Preis ist so gestiegen, weil ja jetzt wieder mit sinkenden Zinsen gerechnet wird. Das ist ja wohl, wenn man sich, zumindest kann man das lesen, ja ein wesentliches Argument dafür, dass viele jetzt eben noch einsteigen und immer noch mehr kaufen, weil sie damit rechnen, wenn die Zinsen jetzt bald wieder sinken, dann müssen ja die Kurse von Gold und Bitcoin und Kryptowährung insgesamt wieder steigen, weil dann dieser negative Effekt, dass man ja immer Geld verliert, eigentlich wieder sich verkleinert. Also insofern mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Und ich bin vielleicht, um das noch abzuschließen, ich bin natürlich so ein bisschen davon angetan, dass man einfach auf so einem USB-Stick da seine eiserne Reserve haben kann in Form von Kryptowährung. Also ich habe mir tatsächlich mal so ein Cold Wallet, also so ein USB-Stick bestellt, auf dem man dann ja auch da was parken könnte, aber aus Zeitgründen das nie wirklich irgendwie in Gang gesetzt. Aber das finde ich irgendwie ganz charmant, dass man sich, ich bin ja auch so ein freiheitsliebender Mensch, ja, dass man sich sogar staatenunabhängig dann mit seiner eigenen kleinen Geldbörse da unabhängig vom Bankensystem das Vermögen sichern kann. Das finde ich natürlich ganz, ganz super.
Ja, man könnte ja theoretisch, wenn man ein gutes Gedächtnis hat, auch sich den Private Key merken. Dann kannst du da mit dem Private Key von deiner Wallet da grenzüberschreitend irgendwie reisen und keiner sieht, dass du irgendwie, was weiß ich, 300 Bitcoins im Wallet hast. Das ist schon ganz, ganz
angenehm. Du willst mir wohl unterstellen, dass ich hier über die Grenze mit Schwarzgeld gehen will. So, darum geht es natürlich nicht, ja. Aber wenn man sich das so anguckt, also das ist ja auch, ich bin da jetzt kein Skeptiker, ja, oder kein Untergangsprophet, aber ich glaube, es gibt schon hier und da vielleicht auch einen berechtigten Zweifel, ob das mit dem Bankensystem und der Euro-Geldschwemme und so weiter, ob das wirklich langfristig so gut geht, ja. Also, und da so eine gewisse Absicherung zu haben, ist sicherlich nicht verkehrt.
Jetzt als Zahlungssystem ist es mehr oder minder noch nicht. Ja, also es gibt ein paar Länder, ich glaube El Salvador, die zahlen damit. Ja. Man kann ja theoretisch mit Bitcoin auch zahlen, aber viele nutzen das eher so als, ja, wie soll man sagen, digitales Gold. Ja. Es ist stark begrenzt, also auf 21 Millionen Stück. Und ist eigentlich auch ganz, ganz interessant. Ja. Also wenn die irgendwie da draußen sind, die 21 Millionen Bitcoins, dann ist auch mal Schicht im Schacht. Das ist ja auch ganz interessant.
Ja, das ist halt auch der große Unterschied dann zu Gold. Bei Gold weißt du halt nie, ob irgendwo in, keine Ahnung, Westsahara noch irgendein Goldvorkommen gefunden wird und plötzlich, dass der sichere Hafen oder der geglaubte sichere Hafen an Gold plötzlich ganz viel, ganz inflationiert wird, weil man halt plötzlich dann doch viel mehr von diesem Rohstoff am Markt hat als gedacht. Und das kann ja dann eigentlich bei Bitcoin zum Beispiel nicht passieren, weil das eben begrenzt ist. Und ich glaube, also wenn ich jetzt richtig informiert bin, sind 93% dieser 21 Millionen Bitcoins auch schon geschürft. Also die gibt's schon, ja. Und das Ende ist also in Sicht, dass es immer knapper wird dann, weil natürlich einfach nichts mehr dazukommt und gleichzeitig ja auch hin und wieder soll jemand seinen Key für seine Wallet vergisst und dann die Kryptowährung vielleicht auch verloren gehen oder nicht mehr im Umlauf sind. Und alleine deswegen könnte man ja auch sagen, wird das immer knapper. Ja, also das ist schon irgendwie was dran. Und der Story, dass das auf 100.000 und 200.000 steigen soll, kann man unter diesen Gesichtspunkten schon was abgewinnen.
Hm. Ja, ich bin jetzt mal gespannt, wie lange die Rallye jetzt noch geht. Also vielleicht, bis wir den Podcast geschnitten haben und der morgen irgendwie raus ist, ist es vielleicht schon runtergekracht. Aber aktuell geht es nur in eine Richtung. Also wenn man sich das überlegt, ja, also vor einem Monat, da waren wir irgendwie bei, was weiß ich, 44.000 und jetzt sind wir bei 66.000. Also das ist natürlich schon brutal, ne?
Ja, das stimmt. Aber vielleicht nochmal auf das Thema Zahlungssystem. Also bisher liest man da ja nur so Schurkenstaaten, also in Anführungsstrichen El Salvador hast du genannt, ja.
Diplomat wärst du keiner, Christian.
Aber zumindest Argentinien gibt der Sache ja jetzt auch eine Chance zum Beispiel. Ja, das ist ja dann schon also ganz interessant, dass das da den argentinischen Peso vielleicht auch ablösen soll, ja, oder könnte als weitere Alternative zu Dollar und Gold. Und ja, warum eigentlich nicht, ja, das auch als weiteres Zahlungssystem etablieren.
Ich hoffe, dass die Grundbuchämter mal die Blockchain einführen, ja. Das wäre mir lieber als irgendwie eine Bitcoin-Zahlung in Argentinien, weil die Technologie dahinter ist ja schon sehr interessant. Ich habe eben über diese Blöcke, ja, eine Verifizierung, dass der oder diejenige dann wirklich das und das gekauft hat. Und das wäre natürlich schon schön, wenn irgendwie das deutsche Grundbuchamt, die Grundbuchämter da so eine Blockchain hätten, dass man nicht irgendwie ein Jahr auf einen Eintrag warten muss. Aber ich glaube, da sind wir noch so ein bisschen weit entfernt. Jetzt haben wir viel gequatscht, Christian. Sollen wir mal auf die steuerlichen Sachen kommen? Der erste Impuls, und meine Follower schreiben mir immer, ja, Kryptowährungen, das sind ja auch Kapitaleinkünfte. Ja, wenn ich mit Aktien handeln, das ist wie Einkünfte aus Kapitalvermögen und dementsprechend mit Kryptowährungen auch. Aber da kann man sagen, nein.
Ja, genau. Also das ist eigentlich ganz interessant, weil wir haben ja eigentlich jetzt viel auch über Spekulation geredet, ja, und Wertaufbewahrung, das ja auch ein ganz wesentlicher Zweck vielleicht der Kryptowährungen ist. Aber die Rechtsprechung, da gab es mal so ein maßgebliches Urteil vom EuGH, was eigentlich zur Umsatzsteuer ergangen ist. Und daran hat man sich dann aber auch so ein bisschen für die Frage der Einkommensteuer orientiert. Da ging das relativ schnell in die Richtung, nee, diese Kryptowährungen gehen eher Richtung Zahlungsmittel und sind deswegen steuerlich zu behandeln wie eben zum Beispiel Fremdwährungen. Und das ist eben eine ganz andere Kategorie im deutschen Einkommensteuerrecht als die Kapitaleinkünfte mit gewissen Vorzügen, Fabian,
ja.
Oder?
Kann man das ja so sagen? Ja, klar. So, also man kann in unbegrenzter Höhe seine Bitcoins, wenn man sie mehr als ein Jahr gehalten hat, also wenn ich jetzt beispielsweise letztes Jahr im Februar meine Bitcoins gekauft habe und dieses Jahr im März verkaufe ich sie, dann kann ich die Gewinne in voller Höhe steuerfrei mitnehmen, wenn ich eben das mehr als ein Jahr gehalten habe. Und das ist natürlich schon ganz interessant. Und wenn man jetzt sich mal, können da mal live hier reingehen, vor einem Jahr eben, da waren wir so bei 44.000 Euro. Wenn man jetzt da irgendwie für 66.000 Euro verkauft mit 22.000 Euro Gewinn, dann wird es länger als ein Jahr gehalten, dann ist das eben komplett steuerfrei. Davon kann man mittlerweile bei den Aktien nur träumen und bei den Einkünften aus Kapitalvermögen. Aber es gibt eben im Privatvermögen zumindest mal bei den anderen Wirtschaftsgütern, ja, den Vorteil, dass es nach einem Jahr Haltefrist steuerfrei ist. Dafür, sage ich mal, wenn man es weniger als ein Jahr hält, dann gibt es zwar eine Freigrenze von 600 Euro. Wenn man die überschreitet, beziehungsweise eigentlich, wenn man sie schon kratzt, weil es also ab 600 Euro ist die Freigrenze, dann muss man alles versteuern. Und wenn man jetzt noch irgendwie, keine Ahnung was, Einkünfte aus irgendwelchen Kunstwerken hat, dann zählt das damit rein, dann muss man alles versteuern mit einem persönlichen Steuersatz. Wenn man dann im Spitzensteuersatz ist durch seinen Job, 42%, dann zahlt man halt wie für 1.000 Euro Bitcoin-Gewinne dann 420 Euro Steuern. Das ist ja nicht mehr so schön, da gibt es dann keinen Freibetrag wie bei den Einkünften aus Kapitalvermögen, sondern nur eine Freigrenze. Aber klar, wenn ich es länger als ein Jahr gehalten habe, schon geil. Ja,
ja, ich denke, da ist Deutschland auch mal ausnahmsweise international für die Besteuerung dieser Kryptowährungen steht da ganz gut da. Wundert man sich so ein bisschen, warum Kevin Kühnert da noch nicht aufbegehrt das abschaffen will. Liest man zumindest wenig in der Presse, dass das ein Thema ist, was man mal reformieren sollte. Aber ich bin damit völlig fein und einverstanden. Nachteil gibt es natürlich, wenn man vielleicht mit Verlust verkauft. Das, Fabian, wenn man jetzt den Bogen überspannt und die Blase zu sehr mitreitet und die dann platzt und man plötzlich für 66.000 Euro eingekauft hat und die für 40.000 wieder verkaufen muss in 2-3 Wochen und du hast die Verluste, dann sieht es natürlich auch schlecht aus und du kannst die eigentlich nützt ja nichts.
Nee, dann ist schwierig, weil man es nur innerhalb der Einkunftsart verrechnen kann. Dann müsste man schon noch lustigerweise ein Kunstwerk oder so mit viel Gewinn verkauft haben in dem Jahr. Aber stimmt, das ist eher unwahrscheinlich.
Ja, das ist vielleicht sowieso ganz interessant, ne, dass diese Kryptowährung, weil du jetzt immer das Kunstwerk ansprachst, diese Kryptowährung fallen halt in die Kategorie der sonstigen Einkünfte und da gelten die eben als andere Wirtschaftsgüter. Und da könnte zum Beispiel auch ein Fahrzeug reinfallen, was man nicht privat nutzt oder vermietet zum Beispiel, ja, oder eben, wie du sagst, ein Kunstwerk. Und mit all diesen Dingen könnte man dann diese Gewinne und Verluste verrechnen. Ein großes Problem gibt es natürlich beim Tausch. Das habe ich aus der Praxis auch so ein bisschen erlebt, dass man dann gerade als das losging mit den Kryptowährungen, wir sprechen jetzt immer viel über Bitcoin, aber es gibt ja auch viele andere Kryptowährungen, die da ähnlich stark gestiegen, wieder gefallen sind und so weiter. Auch diese Meme-Coins gibt es ja da zum Beispiel, die eigentlich gar keine Anwendung haben, nur irgendwie lustig klingen oder lustig sind, ja. Und da gibt es ja viele, die dann einfach mal sagen, okay, jetzt habe ich halt, keine Ahnung, Bitcoin, jetzt kaufe ich mir mal die nächste Kryptowährung in der Hoffnung, dass die steigt. Und da ist oft so ein Trugschluss, dass solange man eben diesen Tausch von verschiedenen Kryptowährungen in einem Wallet oder auf einer Börse oder so vornimmt, dass das ja steuerlich eigentlich irrelevant ist, weil solange es nicht wieder in Euro zurückgeht, bin ich ja fein raus mit dem einen Jahr. Aber das ist halt wirklich ein Trugschluss, Fabian, ne? Dieser Tausch, der ist ganz schön gefährlich.
Ja, das ist halt wie ein Verkauf. Also ob ich jetzt gegen Euro, Dollar oder irgendwelche anderen Coins verkaufe, dann habe ich die Coins ja nicht mehr. Und dann bin ich eben, wenn ich innerhalb von einem Jahr hier hin und her tausche, habe ich halt Verkäufe. Das habe ich auch schon sogar mal ein Video gemacht zum Tausch von Kryptowährungen. Und da hat dann jemand irgendwie drunter kommentiert, ich habe hier alles wirklich umgetauscht, aber ich habe es ja nicht in Euro auf meinem Konto liegen. Ja, so leicht ist es dann doch wieder nicht, weil man könnte natürlich auf die Idee kommen, es gibt ja auch diese Stablecoins, also wo ich dann irgendwie, die sich nicht bewegen, wo ich dann einfach Tether da in irgendwie 1:1 umtauschen kann. Das ist dann wie so ein Dollar Ersatz mehr oder minder und der schwankt nicht oder nur sehr gering und da könnte ich auf die Idee kommen, ich tausche jetzt mal, wenn ich denke, ja, Bitcoin ist jetzt hoch, tausche ich das mal um und dann tausche ich es wieder zurück, wenn es irgendwann mal vielleicht abgestürzt ist. Das geht nicht, also wenn ich dann den Bitcoin oder auch eine andere Kryptowährung, ETH oder was auch immer, dann tausche, dann ist es ein Verkauf und dann muss ich eben aufpassen. Denn ja, man hat es jetzt gesehen in der Vergangenheit, Bitcoin.de und so weiter haben auch den Finanzbehörden die Datensätze gemeldet. Also nur weil es anonym auf der Blockchain ist, heißt nicht, dass man es irgendwie nicht nachvollziehen kann. Spätestens halt, wenn ich irgendwo bei einer Börse registriert bin mit meinem Klarnamen oder dann irgendwo, was weiß ich, auf ein deutsches Konto oder auch ein anderes Konto die Kohle auszahlen lasse, dann wird es eben schwer und dann kann natürlich auch mal übers Bundeszentralamt dann das zuständige Finanzamt bei einem anklopfen und dann sollte man eben die Sachen, die man innerhalb von einem Jahr gehandelt hat und mit Gewinn eben verkauft hat, dementsprechend auch angeben.
Ja, ich glaube, das nimmt halt gerade auch zu, ne? Du hast ja gerade angesprochen, diese Daten da von Bitcoin.de waren das, die ja an das Finanzamt geflossen sind. Die wurden natürlich dann schnell fleißig ausgewertet und ich hatte da auch einige Fälle, da wurden dann diejenigen, die da gehandelt haben, halt auch angeschrieben mit dem kam einem Brief, hey, wir haben gesehen, du hast ja auf der Börse irgendwann mal was gemacht und in deiner Steuererklärung haben wir dazu nichts gefunden. Jetzt möchten wir bitte von dir mal, also bitte prüfen Sie doch nochmal, ob Sie da nicht vielleicht was erklären müssen. Und das ist natürlich ganz, ganz, man nennt das so die goldene Brücke, die da gebaut wurde, auch strafrechtlich, dass eben da das Finanzamt die Chance noch einräumt, vielleicht sogar strafbefreiend aus dieser Sache rauszukommen, indem man eben dann noch das Ganze vollständig aufarbeitet und dem Finanzamt übermittelt und damit seine Steuererklärung korrigiert. Das kann dann natürlich als strafbefreiende Selbstanzeige gelten und kann eine große Chance sein, wenn man da vielleicht in der Vergangenheit verpasst hat, da was zu versteuern, das jetzt noch nachzuholen. Und also ich glaube, jeder, der vielleicht so einen Brief kriegt, der sollte den ernst nehmen und einen Steuerberater, Rechtsanwalt aufsuchen, um dann zu schauen, was man jetzt am besten machen kann, um da sich noch zu retten. Weil wie du sagst, Fabian, es ist ja eigentlich, Blockchain ist ja nicht unbedingt anonym. Also im Gegenteil, man kann ja jede Transaktion nachvollziehen. Natürlich, wer am Ende da der Geschäftspartner war, ist im ersten Schritt anonym. Aber da ist sicherlich auch zu erwarten, dass unabhängig von irgendwelchen Datenbeständen, die von Kryptobörsen kommen, die Finanzverwaltung da auch ordentlich aufrüstet und da eben auch Experten schon hat und noch mehr haben wird, die das dann nachvollziehen können oder da eben ja einfach versuchen, solche Dinge aufzuspüren. Also das sollte man, glaube ich, nicht auf die leichte Schulter nehmen, wenn man da bisher sich anonym verhalten hat und das da hofft, dass das gut geht. Das ist sicherlich eine schlechte Wette.
Ja, die Frage ist natürlich auch mit der Haltefrist, wie wird die berechnet? Also wenn ich jetzt irgendwie Januar, Februar, März, April, Mai und so weiter jeweils einen Bitcoin gekauft habe und es dann irgendwie dieses Jahr jetzt verkaufe, ja, ist jetzt die Frage, ja, ist der im Mai, wird der im Mai gezählt, wird der im Februar gezählt, was gilt denn da? Und da hat das Bundesfinanzministerium am 10.05.2022 war es, glaube ich, jawohl, eigentlich die Auffassung vertreten, dass das FIFO-Verfahren gilt, also First In, First Out. Das, was zuerst irgendwie gekauft wurde, wird auch wieder zuerst verkauft, was eigentlich ja ganz gut ist, ja.
Ja, das kann man halt sehen, wie man will, ne? Also wenn du vielleicht einen bestimmten Bestand hast, den du lange hältst und zusätzlich tradest du ein bisschen, dann hättest du natürlich eigentlich gerne, dass der Bestand, den du lange hast, unangetastet bleibt und der Bestand, mit dem du tradest, dann immer rein und raus geht, ja? Und weil da ist eh klar, da schaffst du diese Einjahresfrist nicht. Und das klappt eben bei diesem FIFO-Verfahren nicht so. Da wird halt immer unterstellt, dass der Coin, den du als erstes gekauft hast, dass das der ist, den du jetzt verkaufst. Und natürlich, wenn das Jahr schon rum ist, ist das gut. Wenn das noch nicht rum ist, dann ist es natürlich schlecht, weil man dann gegebenenfalls in die Steuerpflicht rutscht Und wenn man dann, das ist also jetzt auch das Problem, wenn man das lange einfach so ohne große Kontrolle, ohne Buchhaltung in Anführungsstrichen gemacht hat und dann kommt plötzlich das Schreiben, hey, man müsste das mal aufdecken, dann geht es halt drum, oh, welche Coins hatte ich denn jetzt zuerst und welche wurden dann als erstes verkauft und so. Das ist dann gar nicht so einfach nachzuvollziehen und dann kommt es halt auch dazu, dass diese Einjahresfrist dummerweise gerade so nicht eingehalten wurde, hätte man vielleicht noch ein bisschen gewartet, dann hätte es gerade noch so geklappt mit der Steuerfreiheit. Aber ja, aber kommt eben ganz drauf an, wie man da aufgestellt ist. Und man kann vielleicht auch versuchen, das zu lösen, indem man eben ja mehrere Wallets vielleicht hat für die Kryptowährung. Wenn man jetzt einmal auf der einen Seite mit einem bestimmten Bestand traden will und einen anderen Bestand lange halten will, dann sollte man das natürlich gut trennen, dass man da irgendwie möglichst gut in den Genuss kommt von dieser Steuerfreiheit nach einem Jahr Verkauf. Das wäre zum Beispiel ein Tipp, ja.
Ja, ja, steht auch im BMF-Schreiben, dass eine Wallet-bezogene Betrachtung gilt. Das ist, denke ich mal, so das Hauptthema. Ja, habe ich es jetzt ein Jahr gehalten, habe ich es kein Jahr gehalten? Und was auch noch ein Thema war, ja, war Lending und Staking. Ja, also wenn man praktisch nochmal belohnt wird und Einkünfte mehr oder minder erzielt, wird dann diese Veräußerungsfrist analog wie jetzt beispielsweise bei der Vermietung von Immobilien dann auf 10 Jahre verlängert, weil man dann eben noch weitere irgendwie Einnahmen hat. Und da hat das Bundesfinanzministerium überraschenderweise, würde ich mal sagen, ich habe es damals nicht geglaubt, dass das so kommt, aber einen sehr liberalen Ansatz gewählt.
Genau, zum Glück vielleicht für viele, die das machen. Also es ist halt möglich, diese Kryptowährung, die man hält, auch dafür einzusetzen, einerseits sich daran zu beteiligen, diese Transaktionen mit freizugeben und andererseits einfach zu verleihen, so wie man auch Wertpapiere verleihen könnte und dafür so eine Art Zins bekommt oder Leihgebühr. Und das ist eigentlich auch eine Praxis, die aus meiner Sicht doch der eine oder andere macht und das ist, glaube ich, auch ganz schlau. Die Renditen sind da recht hoch und deswegen machen das viele. Und dann kam plötzlich irgendwann das große Erwachen, als man sich gefragt hat, ja Moment mal, wenn ich meine Vermögenswerte jetzt auch dafür nutze, Einkünfte zu erzielen, dann steht ja im Gesetz, dass sich die Veräußerungsfrist von 1 Jahr auf 10 Jahre verlängert. Und da hatten viele schon ein bisschen Angst, weil sie dachten, oh nein, das gefällt mir jetzt aber gar nicht. Und glücklicherweise hat das BMF dann eben jetzt gesagt, nee, alles gar nicht schlimm. Wenn man das macht, diese Kryptowährung auch bereitstellt dafür, dass eben der Mechanismus läuft, ja, dass die Blockchain am Laufen gehalten wird, dann ist das ja einfach nur, man gibt das als Sicherheit, aber das, ich weiß gar nicht, wie genau die Begründung war. Ich würde mir das jetzt so herleiten, dass man halt sagt, das ist jetzt aber nicht eindeutig zur Einkünfteerzielungsnutzung, wie als wenn man jetzt beispielsweise eine Maschine vermietet oder so, ja, oder Kunstwerk vermietet. Das sind halt einfach nochmal andere Dinge, die man da mit den Währungen macht und deswegen fällt das hier nicht rein. Und man kann sich freuen, dass es bei 1 Jahr bleibt, die man die Kryptowährung halten muss.
Also ich habe das damals nicht gedacht, ja, dass es nicht verlängert wird, beziehungsweise dass es verlängert wird. Aber jetzt ist es bei 10 Jahren und ist auch ganz, ganz interessant. Umsatzsteuer, ja, auch noch ein Thema, worüber man sich Gedanken machen könnte, weil eigentlich tauscht man ja irgendwelche Sachen hin und her, ja, und irgendjemand müsste da eigentlich Umsatzsteuer abführen, aber das ist auch sehr liberal gehandhabt.
Ja, das waren natürlich so die ersten Fragen, die man sich stellte. Das ging auch so bis ins, ja, wie du sagst, wo die Anfänge von Krypto waren, Anfang der 2010er Jahre war das ja, dass man sich gefragt hat, sind das eigentlich immaterielle Rechte? Ja, also ist das eher irgendwie eine immaterielle Sache, die man da erwirbt? Und wenn das der Fall wäre, müsste man ja eigentlich auch für den Kauf Umsatzsteuer zahlen. Und da hat aber der EuGH relativ schnell gesagt, nee, das ist also doch, wir sehen das eher so als Zahlungsmittel. Das ist einfach wie ein Tausch von Euro in Dollar zum Beispiel. Und das könnte zwar der Umsatzsteuer unterliegen, aber ist eben umsatzsteuerfrei, genauso wie das beispielsweise bei ganz normalen Währungen der Fall ist. Ja, da hat man also zum Glück relativ schnell Klarheit gehabt. Aber interessanterweise ist, dass das natürlich irgendwo dann auch wiederum Grenzen hat. Da gab es letztens auch ein interessantes Urteil vom BFH. Ich denke mal, da ging es um Second Life oder sowas. Da hat also jemand virtuell sich da Land gekauft ja, in so einem Spiel halt, wo du dann irgendwie so einen Charakter hast und dann mit diesem Charakter an dieser Welt teilnimmst und da so dein ganz normales Leben führst. Ich glaube, ums Metaverse ging es da noch nicht. Ich glaube, ich meine, da ging es um Second Life, bin mir nicht ganz sicher, aber ich vermute, dass es darum ging. Und da hat eben jemand Geld dafür bezahlt, irgendwie so ein Stück Land da in dieser virtuellen Welt zu bekommen. Fabian, wenn du irgendwann mal deinen Kaffee auch im Metaverse verkaufst, musst du dir die Frage sicherlich auch stellen. Und da war natürlich auch die Argumentation, hey, Moment mal, das ist ja nur eine Art Währung, dieses Land ist ja auch nur irgendwie sowas wie Dollar, ja. Aber da gab es dann eben so eine Art Grenze und man hat gesagt, nee, das ist ja dann kein Zahlungsmittel mehr, sondern hier geht es ja eher um das Spiel und vor allem wirklich auch eine Sache oder ein Recht an einem Teil dieser Welt, die da geschaffen wird.
Ja. Ja, schon ganz.
Du hast noch keine Ambitionen in Richtung Metaverse zu expandieren als TikToker oder so?
Ja, also nee. Aber klar muss man sich das anschauen, was da so kommt. Aber ja, ich lebe lieber in der Realwelt. Ja. Aber klar, das könnte man natürlich da, das aber Espresso im Metaverse verkaufen wäre gar nicht schlecht, weil dann müsste man irgendwie nicht sich um die Bohnen und so weiter kümmern, das kann man dann digital erschaffen. Also vielleicht gehe ich doch noch ins Metaverse.
Ja, naja, gut, ich bin gespannt. Ja, und dann gibt es natürlich noch das Mining. Das ist so ein bisschen jetzt in den Hintergrund gerückt, weil das immer aufwendiger geworden ist. Ja, das ist ja dieses Halving, was da auch bald wieder ansteht, dass man einfach sagt, ich glaube, alle 4 Jahre ist die Belohnung, die man dafür bekommt, neue Bitcoins beispielsweise zu schürfen, die reduziert sich immer um die Hälfte. Und deswegen war das vor 4 Jahren und davor sehr lukrativ, dieses Mining zu betreiben, also einfach eine Rechenkapazität, Rechenleistung zur Verfügung zu stellen für die Blockchain, um eben neue, ja, eben Währungsbestandteile zu schürfen, also zu generieren. Und da haben das wirklich viele gemacht. Ich weiß noch, vor vielen Jahren, also 5, 6 Jahren, war das echt ein regelmäßiges Beratungsthema. Da wurde das ja auch so als passives Einkommen durch die sozialen Medien getragen, dass alle irgendwie Mining und Mining-Pools und jeder hat da irgendwie nebenbei noch was mit verdient. Und das ist natürlich auch interessant steuerlich. Jetzt ist es, glaube ich, jetzt lohnt sich es kaum mehr. Jetzt musst du, glaube ich, wirklich irgendwo in China mit günstigen Kohlestrom oder Solarstrom oder weiß ich nicht, irgendwie noch so eine Serverfarm betreiben, dass sich das überhaupt rechnet. In Deutschland ist das, glaube ich, nicht möglich. Und aber wenn man das betrieben hat oder vielleicht immer noch macht, dann stellt sich auch die Frage, was ist das denn jetzt eigentlich steuerlich? Und vor allem unterliegt das der Umsatzsteuer, ja? Und ich glaube, man kann es relativ einfach beantworten. Also steuerlich, ertragsteuerlich ist man einfach ein Gewerbetreibender, ja, dass man sagt, du machst da was, also wenn man so einen Server anschafft und den eben hinstellt mit dem Stromanbieter, einen Vertrag schließt und den Server sozusagen aufstellt, damit er nachhaltig immer wieder aufs Neue mit Gewinnerzielungsabsicht Rechenleistung erbringt, dann ist man eher Gewerbetreibender und muss dann eben Einkünfte aus Gewerbebetrieb versteuern. Und umsatzsteuerlich könnte man natürlich jetzt spätestens die Frage stellen, Fabian, jetzt ist es ja nicht so, dass irgendwie was getauscht wird, Euro in Dollar, Kryptowährung 1 in Euro oder wie auch immer, sondern jetzt wird ja bei dem Mining auch richtig Rechenleistung zur Verfügung gestellt. Ja, da könnte man ja sagen, es gibt einen Leistungsaustausch, aber das hat die Rechtsprechung eigentlich auch ganz schlau gelöst und hat gesagt, naja gut, es gibt zwar da, das ist ja immer der Grund für die Umsatz, ich will das nochmal kurz ausholen, das ist ja immer der Grund, warum man etwas der Umsatzsteuer unterwirft, das ist jemand gibt, der erbringt eine Leistung und jemand anderem, der diese Leistung in Empfang nimmt und verbraucht. Ja, jemand bestellt bei dir Kaffee, trinkt den, dann hat er den verbraucht und du musst dafür Umsatzsteuer bezahlen. Fabian, jetzt in deinem Fall zum Beispiel. Und bei dem Mining könnte man natürlich das genauso sehen, aber da hat natürlich dann irgendwann, also ganz schlau eigentlich, hat man gesagt, na gut, der Miner, der stellt da seine Rechenkapazität zur Verfügung, aber der weiß ja gar nicht, wer ist jetzt eigentlich sein Leistungsempfänger. Der ist überhaupt nicht identifizierbar über diese Blockchain und hat das, und deswegen kam man zum Ergebnis, das kann nicht der Umsatzsteuer unterliegen, weil man gar nicht weiß, wer mit wem schließt man hier ein Geschäft. Und ja, deswegen keine Umsatzsteuer auf Mining.
Ja, sehr gut. Ja, da haben wir
Fabian,
doch mal,
eine Sache haben wir noch vergessen.
Ja, hast du noch?
Ich weiß nicht, ob du es auch mitbekommen hast. Das nennen ja auch viele als Grund dafür, dass der Bitcoin-Kurs jetzt nochmal gestiegen ist. Es gibt ja jetzt auch ein Bitcoin-ETF. Das kannst du also letztendlich über eine Börse, wenn, ne, ich weiß nicht, ich würde jetzt, wenn ich Bitcoin kaufen würde, würde ich jetzt nicht unbedingt 66.000 Euro in die Hand nehmen, um mir einen ganz Bitcoin zu kaufen. Man kann natürlich auch Anteile kaufen. Oder man möchte vielleicht sagen, ich will ja nicht nur Bitcoin kaufen, ich möchte alle wichtigen Kryptowährungen erwerben. Und dann stellt sich natürlich schnell die Frage, hey, das wäre doch cool, wenn es sowas wie beim MSCI World, ja, so ein Aktienindiz, wenn es auch ein ETF gäbe für Kryptowährungen. Und da war ja auch lange Streit, darf man sowas zulassen? Ist das überhaupt zulässig? Und jetzt mittlerweile gibt es ja die ersten Bitcoin-ETFs. Und da aber stellt
nicht
sich natürlich
in Deutschland.
Auch nee, natürlich nicht. Aber
du hast immer hinten dran.
Kann man ja trotzdem kaufen, denke ich. Also ich habe es nicht probiert, aber ich denke, du kannst ja über eine amerikanische Börse dann trotzdem so einen Bitcoin-ETF erwerben. Vermute ich zumindest
das
mal.
Sollte möglich sein.
Und dann
aber ist es schlau, ein Bitcoin-ETF
genau,
zu erwerben?
Ja.
Das ist ja die nächste Frage.
Richtig, weil wenn man nicht dieses Wirtschaftsgut, also die Sache Kryptowährung an sich kauft, sondern nur ein Finanzprodukt, was letztendlich die Wertentwicklung dieser Kryptowährung abbildet, dann ist man nämlich interessanterweise wieder in der Besteuerungssystematik von diesen Kapitaleinkünften. Und das heißt, du hast diese Einjahresfrist für den steuerfreien Verkauf nicht. Ist natürlich gegebenenfalls ein großer Nachteil, ja, wenn du so ein Bitcoin-ETF oder Kryptowährungs-ETFs oder irgendeine Option darauf oder so, ein Future kaufst und damit Gewinne machst, dann ist das eben nicht nach einem Jahr steuerfrei, sondern man muss die ganz normal nach, ganz egal wie lange man sie gehalten hat, mit Kapitalertragssteuer 26,375% versteuern.
Ja, also das ist aus meiner Sicht sowieso, also will man jetzt irgendwie Kryptowährungen als ETF kaufen, man sagt immer so schön, not your key, not your coins, ja? Also das widerstrebt eigentlich dem Grundgedanken, ja? Dass man seine eigene Kryptowährung besitzt, einen eigenen Private Key hat, weiß ich nicht. Vor allem ist es ja auch keine Risikodiversifizierung, wenn ich einen Bitcoin-ETF habe, der dann eine Währung oder Kryptowährung investiert. Wenn ich jetzt da irgendwie so ein ETF habe, der in zig Kryptowährungen investiert, da können Sie zumindest mal sagen, okay, es wäre eine kleine Risikostreuung drin. Aber also sowohl steuerlich ist es blöd, aber ich finde es auch grundsätzlich, also mal abgesehen von den Steuern, jetzt auch nicht so wahnsinnig schlau. Ja.
Naja, das ist dieselbe Frage könnte sich ja zum Beispiel auch bei Gold stellen. Ja, da gibt es ja auch ETFs, die den Goldpreis irgendwie nachvollziehen oder verschiedene Edelmetalle. Und da ist es ja sogar so, dass es da auch gewisse einfach Finanzprodukte gibt, die du kaufen kannst, die letztendlich einen physischen Herausgabeanspruch tatsächlich auf die Goldbarren haben, die man da anteilig gekauft hat. Und wenn das so ist, wird das steuerrechtlich auch wiederum bewertet als wenn man echtes Gold gekauft hätte und man könnte es dann auch wieder steuerfrei verkaufen. Das ist ja beim Gold genauso wie bei den Kryptowährungen. Da gibt es ja auch diese Einjahresfrist. Und so könnte man natürlich überlegen, das müsste man natürlich mal auch hinterfragen, ob diese Kryptowährungs-ETFs genauso ausgestaltet sind wie diese Gold-ETFs, ja, oder ETCs heißen die ja dann, wo man einfach sagen kann, okay, wenn hier die Bank pleite geht oder das Unternehmen, das dieses Finanzprodukt herausgibt, wenn das pleite ist, habe ich dann den Anspruch darauf, dass die mir diese Anteile an den Kryptowährungen direkt übertragen. Und wenn das so ist, würde man wahrscheinlich auch hier sagen, na dann wäre das schon okay mit dem, dass man diese einjährige Frist für den steuerfreien Verkauf nutzen kann, also in die bessere Besteuerung eigentlich rutscht. Und bei Gold ist das ja vielleicht auch nochmal was anderes, weil ich weiß nicht, Fabian, ich finde das ja, Gold ist ja eigentlich auch cool. Gold finde ich mittlerweile auch immer besser. Ich habe zur Geburt meines Kindes auch so einen ganz kleinen Goldbarren mal geschenkt bekommen. Das fand ich eigentlich ganz cool und würde ich eigentlich auch mal irgendwann nochmal kaufen. Aber das Problem ist ja auch, da hast du ja dann Kosten, um das irgendwie zu versichern, zu lagern. Ja, wenn du jetzt wirklich sagst, du willst mal 50.000 Euro in Goldbarren irgendwie haben zur Absicherung. Ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich das deponieren soll. Da bleibt natürlich ab einer gewissen Größenordnung auch wieder nur eine Bank oder ein Schließfach oder so. Und dann hast du natürlich laufende Verwaltungskosten und dann ist es vielleicht doch schlauer, wiederum so ein ETF oder so ein Finanzprodukt darum herum zu kaufen, ja.
Wobei, da gibt es auch Anbieter, die den Kauf und die Lagerung in einem anbieten. Aber ich sag mal so, solange wir hier nicht bezahlt werden im Podcast, nehmen wir hier auch keinen Anbieter. Aber ja,
wir haben die Bitcoins zu früh verkauft. Noch,
ja. Sehr gut. Ja, das war doch eine sehr, sehr lehrreiche Folge. Ja, freut uns natürlich, wenn ihr den Podcast abonniert, uns eine Bewertung dalasst. Ja, und
definitiv. Ein Disclaimer können wir vielleicht noch loswerden. Weil, ich weiß nicht, das geht dir sicherlich auch so, es gibt ja immer so komische Personen, die dann die Accounts faken und dann irgendwelche Leute anschreiben unter dem Namen, ich denke mal, das passiert ja, bei dir auch, Steuerfabi oder bei mir, Christian Gebert, ja, die dann also wirklich das Profil 1:1 kopieren und dann irgendwelchen Leuten irgendwelche Kryptowährungsinvestments verkaufen wollen, also irgendwelchen Scheiß
das
halt.
Nicht,
ne?
Das ist nicht von uns.
Nee, genau. Also ich glaube, das ist nochmal wichtig, das klarzumachen, wenn wir uns jetzt hier mit dem Thema beschäftigen, dass wir niemals in irgendeinem, was auch immer gearteten Kryptowährungsempfehlungen abgeben würden. Also niemals kauft bloß nicht irgendwas, was euch irgendjemand in unserem Namen empfiehlt. Das ist im Zweifel, also immer Abzocke.
Ja. Und dann auch schauen, ob die Namen richtig geschrieben sind. Ja, das ist zum Teil schon, ich glaube, bei TikTok gibt es von mir gefühlt 100 Fake-Accounts. Ist auch schade, dass die Plattform nichts dagegen macht oder nur sehr langsam. Also falls Christian und ich euch zum Kryptowährungskauf auffordern, dann sind es nicht Christian und ich. Ich glaube, das kann man, ist ein guter Hinweis.
Ja, ja, genau. Okidoki, alles klar, Fabian. Dann danke, dass wir uns mal über das Thema ausgetauscht haben. Dann bin ich mal gespannt, ob du das jetzt noch rechtzeitig verkaufen kannst. Ja, vielleicht schließen sich welche an, die den Podcast hören.
Bitte,
ich weiß nicht, aber wir wollen ja nichts empfehlen. Also macht das ruhig, wie ihr das richtig für richtig haltet. Ja,
ich lasse das mal offen, ob ich es verkaufen werde. Ich glaube besser, aber ich glaube auch nicht, dass unser Podcast so den Markt treibt. Aber wir lassen es jetzt mal offen am Ende. Ja, also gut, Christian, in diesem Sinne liebe Grüße aus Freiburg nach Halle und bis nächste Woche.
Genau, bis dann. Ciao, ciao, tschüss.